Wir hier beim Antritt auf Detektor FM stehen auf Fahrradgeschichten, deswegen machen wir das alles unter anderem. Und in der Ausfahrt des Monats sprechen wir darum einmal im Monat mit einer Person über ein Erlebnis, das er oder sie auf dem Rad gehabt hat. Egal ob Weltreise oder Trainingsfahrt, ob Sprintrekord oder Langsamfahrt, nehmt uns einfach ein Stück mit auf eure Ausfahrten. Und in dieser Ausgabe ist alles ein bisschen anders und ein bisschen speziell, denn wir sprechen mit Gregor aus der Musikredaktion von Detektor FM. Gregor ist Anfang Juli zum Start der Tour de France nach Kopenhagen gereist und hat einiges erlebt. Wir haben ein Zimmer weiter angeklopft und Gregor ins Studio geholt. Hallo Gregor, ich befinde mich jetzt also im Raum mit zwei Menschen, die in Kopenhagen beim Start der Tour de France gewesen sind. Hallo.
Hallo.
Du hast Fahrradrennen anschauen, Musik erleben und selbst Fahrradfahren in einer Ausfahrt kombiniert. Was hast du genau gemacht?
Ja, da fielen verschiedene Happenings auf einen Termin sozusagen und das musste ich ausnutzen. Das Roskilde Festival war Anfang Juli und gleichzeitig quasi der Start der Tour de France und Roskilde, Kopenhagen, das sind so 20, 30 Kilometer, glaube ich, nicht weit voneinander entfernt. Ich bin dann in die Bahn gestiegen, habe mein Rad mitgenommen, mein Rennrad, mir vorher so ein bisschen Bikepacking-Taschen dazu gekauft und dann mit leichtem Gepäck nach Kopenhagen gefahren mit der Bahn erstmal. Und war dann auf dem Roskilde Festival und habe mir in Kopenhagen den Start der Tour de France angeguckt und bin dann auf meine eigene Tour gestartet sozusagen und bin den Berlin-Kopenhagen-Radweg gefahren in umgekehrter Richtung bis Leipzig, bis nach Hause.
Wie kamst du auf die Idee dazu?
Also es hat sich einfach angeboten, weil ich dann gesehen habe, dass im Prinzip ja beides auf einen Termin sozusagen fällt und ich war in der Vergangenheit schon zwei, dreimal bei der Tour de France in Frankreich, dann in den Alpen, in den Bergen und finde immer die Stimmung, die dann da so vor Ort ist, sehr inspirierend und schön und dachte, das muss ich ausnutzen und mir das mal in Kopenhagen angucken.
Und das Roskilde Festival hat dich auch interessiert, weil du quasi
genau, Roskilde Festival war ich 2018 auch schon mal, beruflich natürlich, da ließen sich verschiedene Leidenschaften sozusagen verbinden, genau, und auf dem Roskilde Festival, das ist ja jetzt auch die letzten zwei Jahre Corona-bedingt ausgefallen und jetzt konnten sie es das erste Mal wieder machen, das war auch toll, hab da tolle Bands gesehen, TLC zum Beispiel, diese 90er Jahre R&B-Kombo, das war ein schöner 90s Flashback und dann Whitest Boy Alive, die ja eigentlich auch gar nicht mehr live spielen oder kaum noch live zu erwischen sind. Die haben jetzt ihren Gig da nachgeholt beim Roskilde Festival. Das war toll und es ist ja auch eh immer das Roskilde Festival von der Stimmung her auch ein sehr angenehmes, schönes Festival, obwohl es sehr groß ist. Ne? Da sind über 100.000 Menschen da und da muss man auch erstmal wieder klarkommen, also ne, auf große Menschenmengen, auf großen Festivals. Gab es ja auch lange Zeit nicht und nee, das war aber, ließ sich dann schön kombinieren.
Ich würde vorschlagen, wir gehen mal chronologisch durch oder versuchen mal chronologisch durch zu gehen. Wenn ich es richtig verstanden habe, war der Prolog der Tour das erste Event im großen Event, was du erlebt hast. Wie hast du den erlebt? Du hast gesagt, du warst sonst in den Alpen manchmal, da war es genau. Ja eher so, das Peloton fährt einmal vorbei, Prolog. War anders.
Genau, war anders. Ich bin, bevor der Prolog gestartet ist, es ist am Nachmittag, bin ich vormittags einmal mit dem Rad nach Kopenhagen reingefahren. Also ich hatte meine Unterkunft so ein bisschen außerhalb von Kopenhagen und war erstmal komplett geflasht von der Radwegeinfrastruktur in und um Kopenhagen. Also das ist Wahnsinn, das habe ich noch nie erlebt und es ist, also ne, ich glaube 5:1 ist das Verhältnis erstmal von Radfahrern zu Autofahrern in der Stadt Kopenhagen, das merkt man erstmal schon und man versteht dann auch, warum das Verhältnis so groß ist, wenn man einmal in Kopenhagen mit dem Fahrrad unterwegs war, ne? Also das fühlt sich die ganze Zeit so an, als wärst du irgendwie auf so einer Fahrradautobahn unterwegs. Alles ist komplett getrennt vom Autoverkehr. Du hast alle Radwege ausgeschildert. Du hast wie so Autobahnkreuze nur mit Radwegen, wo du siehst, okay, hier ist der Zubringer zu dem Radweg und hier zu dem. Und hier kommst du dahin. So. Und das macht einfach wahnsinnig Spaß, da auf diesen Radwegen unterwegs zu sein in Kopenhagen. Und weiß nicht, also ich bin einmal vom Auto angehupt worden, weil ich meine Vorfahrt nicht wahrgenommen habe, weil ich an der Kreuzung nicht gecheckt habe, okay, ich als Radfahrer habe jetzt hier Vorfahrt. Das ist für mich als jemand, der die deutsche Radwegeinfrastruktur gewohnt ist, darauf muss man erstmal klarkommen. So. Und genau, das war erstmal so das erste Erlebnis. Bin dann nach Kopenhagen reingefahren, habe mir dann da so ein bisschen den Tourzirkus angeguckt. Jeder, der sich ein bisschen für Rennräder interessiert, für den ist das der reinste Bike-Porn, der da stattfindet. Ne? Man kann sich die schönen Zeitfahrräder angucken. Hab von Philipp Ogana, dem Zeitfahrweltmeister, das Zeitfahrrad mir angeguckt. Und überhaupt merkst du halt in der Stadt, ne, ist die Stimmung, das war grandios. Also ich bin dann später dann nochmal mit der Bahn wieder reingefahren in die Stadt, habe mir dann am Abend das Prolog, das Einzelzeitfahren zu Fuß quasi angeschaut, weil dann natürlich die Stadt total voll ist und du mit dem Fahrrad nirgendwo mehr durchkommst. Und die Stimmung in der Stadt war fantastisch. Also die Leute, ne, am Streckenrand, die Häuser, da waren bis zum fünften Stockwerk alle Fenster auf. Die Leute standen da mit ihrem Sektgläschen am Fenster und haben eine große Party gefeiert, und überhaupt hat sich ja so ein bisschen gezeigt, dass die Dänen ja eh ein fahrradverrücktes Volk sind und dass selbst einer wie Chris Froome, der schon irgendwie, weiß ich nicht wie viel Mal die Tour gefahren ist, bei der Teampräsentation gesagt hat, sowas hat er noch nie erlebt, wie die Leute ihn da empfangen haben. Also die Dänen sind einfach ein sehr positiv fahrradverrücktes Völkchen, so, und das konnte man da sehr gut aufsaugen an dem Tag in Kopenhagen.
Und hattest du dann einen guten Platz an der Strecke irgendwo, dass du den dann?
Ich bin so ein bisschen flaniert, möchte ich es nennen. Ich bin genau so die ersten Kilometer der Strecke so ein bisschen entlang gelaufen, und dann führten so die ersten 2-3 Kilometer führten durch so ein Viertel mit so ganz vielen Bars, und dann haben die Leute da am Straßenrand Bier verkauft, und es war einfach eine sehr schöne Stimmung da. Obwohl es ja geregnet hat, also es war nicht das beste Einzelzeitfahrenwetter, aber hat den Leuten offenbar nichts ausgemacht. Stimmung war trotzdem super.
Ja, erstaunlich. Also ich habe es halt auch wahrgenommen, dass es unfassbar voll war und unfassbar viel Publikum da war. Deswegen finde ich es ein bisschen erstaunlich, dass du so einfach die Strecke lang flanieren konntest und dir nicht irgendwann gesagt hast, naja, den Platz nehme ich mir, einen besseren kriege ich nicht mehr. Aber ja, solche Eindrücke habe ich dort auch gewonnen und kann es nur bestätigen.
Dann ging es also nach diesem Prolog und dieser tollen Stimmung trotz Regen, ging es raus zum Roskilde Festival. Jetzt hast du schon gesagt, TSC, Whitest Boy Alive. Was ich mich gefragt habe, was stelle ich Gregor Schenk eigentlich für Fragen, habe ich mich gefragt, so, jetzt habe ich 4-mal Fragen gesagt, 5-mal, wie hört ein Musikredakteur eigentlich Musik auf so einem Festival? Also ist das ein sehr professionelles Gehör, mit dem du da rangehst, so wie Jens Klötzer vielleicht auf eine Fahrradmesse geht oder an Tour de France Start? Oder ist es bei dir, gibt's auch den emotionalen Moment, wo du sagst, das nimmt mich mit? Oder vielleicht gibt's ja auch ganz viele, die dich mitnehmen.
Genau, nee, eigentlich, also in dem Fall war es ein bisschen so, dass ich ein bisschen mehr egoistisch auf meine persönlichen emotionalen Momente irgendwie geguckt habe und mir eben solche Perlen rausgesucht habe wie TLC oder Whitest Boy Alive. Man kann natürlich aber auch auf dem Roskilde, und das habe ich 2018 zum Beispiel, als ich schon mal da war, auch gemacht habe, noch viel mehr Sachen entdecken. Ich war jetzt da im Prinzip nur diesen einen Tag auf dem Roskilde Festival, weil es eben so viele Sachen zu tun gab für mich sozusagen. Und auf dem Roskilde Festival ist es aber so, dass du eben nicht nur auf der Orange, auf der Main Stage die großen Acts hast, Eminem damals 2018 gesehen oder dieses Jahr war es Dua Lipa zum Beispiel, sondern du kannst auch ganz viele Acts entdecken, die noch so ein bisschen unter dem Radar fliegen, aber das Booking ist mal sehr geschmackvoll und sehr, sehr gut beim Roskilde Festival. Und ja, dieses Jahr habe ich mir so ein bisschen meine eigenen Rosinen rausgepickt. Wusste aber schon, dass ich mich beim Roskilde auf eine gute Sache einlasse, weil irgendwie, ne, was ich vorhin auch schon meinte, auch dass die trotz dieser großen Menschenmengen die Stimmung da immer ganz, ganz gut ist, weil die zum Beispiel dieses Volunteer-Konzept haben, dass du im Prinzip, die haben so eine Schar von mehreren 10.000, glaube ich, Volunteers, die dann halt auch zum Beispiel die Security machen. Und dann hast du halt nicht so die fiesen Security-Typen, die dich dann zurechtweisen, sondern du hast halt Menschen wie du und ich, die im Graben stehen und Wasser ins Publikum reichen und so und mitwippen bei den Acts und so. Und das macht dann schon auch was mit einer Stimmung auf so einem Festival. Ja. Und das Essen ist wahnsinnig gut. Das muss man auch dazu sagen. Also beim Roskilde kann man sich auch irgendwie gute 5-Gänge-Menüs geben, wenn man das Geld dafür ausgeben möchte. Ja.
Okay, also bis jetzt klingt's ziemlich verlockend, also zumindest bis zu dem Geld. Jetzt hast du Rosinen erwähnt, die du dir da rausgepickt hast. Gab's neben den beiden schon genannten noch welche, vielleicht Neuentdeckungen, wo du gesagt hast, hey, da bin ich dort drauf aufmerksam geworden?
Hat tatsächlich an dem Tag die Zeit nicht gereicht. Ich habe mir die zwei Sachen so ein bisschen rausgepickt und bin dann noch so ein bisschen übers Festival gestolpert, möchte ich sagen. Es ist sehr weitläufig, sehr viele Menschen und deswegen habe ich an dem Tag jetzt gar nicht mehr so viel gesehen tatsächlich. Ja.
Ich wollte nochmal sagen, dass auch für mich ein Tour de France-Start immer noch emotional ist. Und mich wird noch interessieren, du hast gesagt, du bist mit leichtem Gepäck unterwegs gewesen. Wie hast du denn übernachtet oder wie war so dein Reisemodus?
Ich habe Pensionen größtenteils mir vorher organisiert, in die ich untergekommen bin, weil ich wusste, ich wollte kein Zelt, keinen Schlafsack mitnehmen. Ich wollte mit so wenig Gepäck wie möglich reisen. Und habe mir dann so Pensionen vorher klar gemacht, habe mir die Route so ein bisschen unterteilt in Abschnitte und wo ich dann genau wusste, okay, heute ist mein Etappenziel da und bis dahin will ich kommen und genau.
Jens, tut mir leid, ich wollte dir das natürlich nicht unterschieben, dass du ich weiß, dass du sehr emotionale Beziehungen zum Rennrad und all seinen Spielarten pflegst und allen möglichen Details, das war sozusagen von mir schräg formuliert. Jetzt hast du schon gefragt nach dem Modus, in dem Gregor unterwegs gewesen ist. Jetzt sprechen wir also über diese Tour, ne? Du hast den Start der Etappe in Roskilde noch dir angeschaut und bist dann auf diese Tour auf dem Berlin-Kopenhagen-Radweg gegangen.
Ja.
Dann nochmal Versuch der Chronologie. Wie war der Start?
Das war ganz schön, weil für die Tour de France ging es in dem Sinne ja dann erst richtig los an dem Tag und kurz nachdem die dann in Roskilde gestartet sind, wusste ich, okay, jetzt geht auch meine Tour los. Das war so ein bisschen vielleicht sogar inspiriert von dieser Alt-Tour, die letztes Jahr der Lachlan Morton, heißt er glaube ich, gemacht hat vom Profiteam hier EF Education. Auch was so das Equipment angeht, weil er ist ja mit einem Aero-Rennrad sozusagen auf eine riesengroße Bikepacking-Tour gegangen und ist im Prinzip die komplette Tour de France inklusive der Transfers, glaube ich, komplett abgefahren. Das so weit treiben wollte ich es jetzt nicht, aber das war zumindest auch so equipmentmäßig eine Inspiration, weil ich habe auch mit dem Giant Propel im Prinzip so ein Aero-Rennrad, was eigentlich eine relativ aggressive Haltung hat als ich das da bei dem Lachlan Morton gesehen habe, dachte ich, ah, okay, man kann damit eigentlich auch so Bikepacking-Trips machen, warum eigentlich nicht so, ne? Und habe mir dann auch so ein paar Bikepacking-Taschen gekauft, hatte im Prinzip nur hinten eine größere, vorne zwischen dem Lenker eine, auf dem Oberrohr noch eine kleine Tasche und das war es eigentlich schon. Und bin dann damit losgefahren und habe die Leute, die mir auf dem Berlin-Kopenhagen-Radweg entgegengekommen sind, mit ihren zugebauten 20 Kilo Gepäckfahrrädern immer beneidet, so, weil damit hätte ich mich nicht so gerne die Hügel hochschleppen wollen. Ist zwar natürlich alles sehr flach, ne, auf dem Berlin-Kopenhagen-Radweg, aber man unterschätzt es trotzdem. Also man hat schon auch immer mal so ein paar Hügel da am Meer und ich hatte schon immer so am Ende des Tages so einmal auch um die 1000 Höhenmeter gesammelt auf dem Tacho stehen. Also da kommt schon so ein bisschen was zusammen und der Start in Dänemark war halt toll, weil, ne, ich habe es erwähnt, die Radwege in Dänemark sind Wahnsinn und das zieht sich im Prinzip fort auf dem Kopenhagen-Berlin-Radweg. Du fährst da die ganze Zeit viel am Meer entlang, du hast tolle Radwege und bin oft angehalten, um Fotos zu machen. Das war ein toller Abschnitt da.
Wie stark merkt man diesen Wechsel von dänischer zu deutscher Radinfrastruktur? Ist der merkbar?
Auf alle Fälle. Erste Etappe in Deutschland war dann, ich bin dann mit der Fähre rübergesetzt von Geetze nach Rostock und die erste Deutschland-Etappe war dann Rostock-Neustrelitz, so grob. War auch die längste Etappe mit so 200 Kilometern und da war es dann schon so, dass du hast da auch die schönen Fahrradstraßen, die mitten durch den Wald führen, asphaltiert sind, komplett separiert vom Autoverkehr. Das ist auch schön, aber du hast dann natürlich in diesen ganzen Dörfern in Meck-Pomm und Brandenburg, die so mit mittelalterlichem Kopfsteinpflaster, wo man sich dann natürlich mit dem Rennrad so ein bisschen drüber quält, wenn man jetzt nicht gerade Paris-Roubaix-Fan ist, so. Oder so Sachen wie, du hast auf dem Radweg dann so Abschnitte, die wirklich, wo du so aus Gründen der Verkehrsberuhigung oder keine Ahnung, so 10, 15, 20 Meter Kopfsteinpflaster plötzlich hast, wo man sich so fragt, wer hat das denn geplant? So, ne? Oder du wirst halt, wenn du dann mal ein Stück auf der Straße unterwegs bist, was sich auch auf dem Berlin-Kopenhagen-Radweg nicht komplett vermeiden lässt, dann wirst du halt irgendwie auf der Straße von Autos angehupt, weil die es dann in dem Moment scheiße finden, sich mit dir den Radweg teilen zu müssen. Ne? Also da ist es im Prinzip andersrum, wenn man das nochmal mit Dänemark vergleicht. Ja. Von daher, das war schon spürbar und ich muss auch tatsächlich sagen, dass mir der Dänemark-Teil des Radwegs noch besser gefallen hat. So, ja.
Mich würde interessieren, wie viele Kilometer und wie viele Etappen waren es denn insgesamt?
Also es waren insgesamt so um die 800, 900 Kilometer. Aufgeteilt habe ich mir das in 5 Etappen von Kopenhagen bis nach Leipzig. Längste Etappe war in Meckpomm und Brandenburg so mal 200 Kilometer. Aber ansonsten waren es immer so um die 130 bis 180 Kilometer am Tag. Und genau, das ist mit Rennrad und leichtem Gepäck alles okay machbar. Und für mich war es auch so das erste Mal, dass ich wirklich so an so vielen Tagen nacheinander so viele Kilometer abgespult habe. War für mich auch körperlich interessant, so dieses zu merken, wie irgendwie von Tag zu Tag der Puls im Schnitt 5, 6 Schläge geringer wird. Ne? Also diese alte 90er Jahre Trainingsweisheit, viel hilft, viel konnte ich da mal im eigenen Körper spüren. Das war für mich neu. Fand ich interessant, dass der Puls dann gar nicht mehr hochgeht und man trotzdem irgendwie relativ sportlich unterwegs ist. Und das, ja, das hat schon Spaß gemacht.
Mhm. Jetzt fragen wir hier traditionellerweise oder eigentlich auch besonders Christian fragt traditionellerweise nach dem besonderen Moment auf dieser Ausfahrt. Das will ich jetzt natürlich auch tun. Ich vermute, er liegt irgendwo in Dänemark.
Wahrscheinlich in Dänemark. Spontan denke ich an die Halbinsel Mon. Da macht der Berlin-Kopenhagen-Radweg nochmal so eine kleine Schleife, die man auch abkürzen kann, wenn man nicht zu viele Kilometer machen will. Aber diese Schleife lohnt sich eigentlich deswegen, weil man fährt halt um diese Halbinsel einmal drumherum und an der Spitze, am östlichsten Zipfel sozusagen, kommt man zu so Kreidefelsen. Da geht es nochmal so 4, 5 Kilometer über so einen Gravel-Weg. Und dann kommst du so zu so Kreidefelsen, hast einen wahnsinnig tollen Ausblick aufs Meer. Und der Weg dahin und die Aussicht hat sich gelohnt und war sehr schön.
Gregor Schenk ist Musikredakteur hier bei Detektor FM und hat im Juli verschiedene Sportarten kombiniert, nämlich Tour de France anschauen, zum Musikfestival gehen und dann auch mit dem Fahrrad bis nach Hause zu fahren. Er hat mit uns hier drüber gesprochen und wir sagen vielen Dank für die Schilderung.
Gerne.